Am 31. August 1941 wurde der Dichter Wolfgang Hilbig in Meuselwitz geboren, der am 2. Juni 2007 in Berlin starb. Anlässlich seines 80. Geburtstages am 31. August in diesem Jahr hat die Wolfgang Hilbig Gesellschaft ein umfangreiches Programm zu seinen Ehren auf die Beine gestellt. Am Mikrofon ist wie immer am ersten Dienstag im Monat Jens Kirsten. Ich freue mich sehr, dass heute Katrin und Volker Hanisch, die beiden Vorsitzenden der Wolfgang Hilbig Gesellschaft aus Leipzig, zu Gast in unserer Sendung sind. Herzlich willkommen Katrin Hanisch und herzlich willkommen Volker Hanisch.
Guten Abend.
Guten Abend.
Katrin, du hast Germanistik studiert, arbeitest beruflich als Verlagslektorin und als Geschäftsführerin des Joachim Ringelnatz Hauses in Wurzen. Die Hilbig Gesellschaft, die heute in die ganze Welt ausstrahlt und natürlich auch nach Thüringen, wurde 2011 in Leipzig gegründet. Wie ist die Idee entstanden? Wer gehörte am Anfang dazu? Und ja, wer hat diese Idee auf den Weg gebracht, die Gesellschaft zu gründen?
Ja, dann bin ich schon die richtige Ansprechpartnerin, denn die Idee kam von mir, weil ich in den Mitte der 90er Jahre schon mal im Kulturmanagement gearbeitet hatte, aber eben nur die Idee, das Ganze, also die Meuselwitzer selbst, Volker Hanisch, Dieter Kalka, die hatten schon, bevor ich gesagt habe, man müsste das vielleicht dem Engagement für Wolfgang Hilbig eine Plattform geben in Form einer Gesellschaft oder eines Vereins, diese Aktivisten aus Meuselwitz und aus Leipzig, die eben gerne wollten, dass das Geburtshaus von Hilbig in Meuselwitz erhalten wird, dass man Hilbig in seiner ganzen literarischen Größe würdigt. Das ist der eine Strang, und der andere Strang ist dann einfach nur, den Verein zu gründen, um dem Ganzen auch eine Struktur zu geben, mit dem man das machen kann. Also viele Meuselwitzer und Leipziger, kleines Grüppchen, vielleicht so 10 Leute, auch die Biografin, die 2011 Birgit Dahlke die erste Hilbig- oder eine Hilbig-Biografie geschrieben hat, Dieter Kalka, Volker Hanisch, Jane N. Eagle aus einem Leipziger Freundeskreis von Hilbig, und dann hat sich das nach und nach und auch sehr schnell zu über 70 Mitgliedern entwickelt.
Volker, du bist zweiter Vorsitzender der Hilbig-Gesellschaft. Du hast Deutsch und Englisch studiert und arbeitest als freiberuflicher Lektor, unter anderem für den KOSCH, das deutsche Literaturlexikon, das 20. Jahrhundert, so der genaue Titel, das bei Dick Reuter erscheint. Unter anderem hast du für den S. Fischer Verlag, der auch der Verlag Hilbigs war, gearbeitet und vor allem zuletzt am letzten Band der siebenbändigen Wolfgang Hilbig Werkausgabe, einem Band mit Essays, Reden und Interviews. Du bist in Meuselwitz aufgewachsen, kennst den Hilbig-Ort Meuselwitz, dem der Dichter und Schriftsteller Hilbig mehr als ein literarisches Denkmal gesetzt hat, wie kaum ein anderer. Wann hast du ihn kennengelernt und wann hast du seine Literatur, seine Lyrik und Prosa für dich entdeckt?
Ja, das sind sicher zwei verschiedene Sachen, das Kennenlernen und das Entdecken der Texte. Also das Kennenlernen muss Mitte der 1970er Jahre gewesen sein. Ich war vielleicht in der 10. oder 11. Klasse, also in dem Alter, in dem man beginnt, Kneipen zu besuchen, mal auf den Tanzsaal ins Stadthaus von Meuselwitz zu gehen. Und in so einem Kleinort läuft man sich natürlich mehr oder weniger irgendwann mal über den Weg. Aber Hilbig war ja 16 Jahre älter als ich. Das ist eine sehr große Distanz. Da kann man nicht von Freundschaften oder sowas besprechen. Und da ist man der Stift noch, als wenn andere da. Also ich bin, wie gesagt, dann war Hilbig eine andere Altersklasse. Aber er lebt ja bis Ende der 70er Jahre in Meuselwitz, und 75, 76 habe ich dann Abitur gemacht. Bis dahin war ich ihm schon einige Male begegnet, in der Kneipe und dann später beim Würfeln. Und die Literatur spielte da noch gar nicht die Rolle. Mein Bruder, der 5 Jahre älter ist und ein bisschen mehr im Geschehen in der Musikszene oder Kunst-Kulturszene von Meuselwitz verankert war, erzählte mir dann mal, ja, da gibt es hier einen Kaschi, wie wir ihn alle nannten, Wolfgang Hilbig nach seinem Großvater Kasimir wurde ja Kashi gerufen. Der Kashi schreibt Gedichte und das fand ich und einzelne andere noch, wie Dieter Kalger auch, das fanden wir schon ungeheuerlich, dass jemand aus Meuselwitz Gedichte schreibt. Da haben wir gedacht, das bedeutet aber nicht, dass man Gedichte von Hilbig zu lesen bekam. Er hat es sehr im Verborgenen geschrieben und hat ihn da auch nicht rumgezeigt. Also es war, man wusste das und dann konnte man nichts lesen, weil DDR natürlich nicht verlegt war. So dass der zweite Teil der Frage war ja, wann Lyrik und Prosa gelesen. Das kam natürlich erst dann mit den Veröffentlichungen und zwar mit der 1979 im Westen der Gedichtband Abwesenheit.
Ja, den hast du auch gekriegt. Also das war ja nicht selbstverständlich. Ne?
Ja, nee, also man musste es, man hat Kashi natürlich gefragt, wann erscheint der Band und so. Und ja, ich weiß auch nicht genau, es war ja einiges hin und her und die Gefängnisstrafe kam noch dazwischen für eine andere Angelegenheit. Als der Band dann da war, hat man ihn sich mal ausgeliehen von anderen. Also es waren Westbücher, gab es natürlich nicht zu kaufen, aber irgendwie gab es Kreise, die immer alles hatten, was einen interessiert hat. Das muss man mal sagen. Das ging gegen Meuselwitz und später in Leipzig so. Also man kam an ziemlich alles ran, was einen interessiert hat. So auch Abwesenheiten, da hat man die Gedichte und dachte, wow, das ist der Wolfgang Hilbig aus Meuselwitz, ein Westbuch. Ne?
Und dann Fischer, in so einem renommierten Verlag gleich.
So ein renommierter Verlag. Ne? Das war der erste Gedichtband und von daher war er ja dann ein bisschen berühmt auch. Und den zweiten Band, der im Westen erschien, 1982, unterm Neomond, die ersten Prosa-Geschichten, den hatte mir damals im Geburtstag geschenkt, als wir in Leipzig uns da trafen. Als der Kontakt war aus Meuselwitz, dann trafen wir uns in Leipzig wieder. In so einer Kulturszene oder auch bei Silvia Mochowitz, mit der ich zusammen studiert habe und mit der er dann zwischen 82 und 85 zusammenlebte. Da begann die eigentliche Lektüre erst. Und dann durch Stimme, was in Leipzig bei Reklam verlegt wurde, das konnte man natürlich lesen. Aber die Westbücher waren eigentlich da und bis 1989 auch kam man auch an Westbücher ran und dann nach 90 ohnehin. Also von daher.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das mal abgesehen von dem kleinen Kreis der Literaturaffinen, also wie du oder Dieter Kalker und ein paar anderen, hat sich das ja in Meuselwitz vermutlich auch rumgesprochen, dass er jenseits seiner sportlichen Leistungen, also im Boxen und er war auch Turner. Also es hat sich doch bestimmt auch rumgesprochen, dass der jetzt auch Gedichte schreibt und auch Bücher veröffentlicht. Haben die Meuselwitzer das irgendwie so zur Kenntnis genommen und war das ein Gespräch, das Thema in Meuselwitz?
Ich glaube, Literatur ist im tagesaktuellen Leben der meisten Jugendlichen und Bürger von Meuselwitz eine Randerscheinung. Und so war das mit Hilbig natürlich auch. Ne? Also Gedichte zu schreiben, fand niemand so cool richtig. Ne? Wenn man Musik spielen konnte in einer Band oder man hatte Schallplatten oder konnte gut tanzen oder Feten geben, das war alles wichtiger. Aber einer, der schreibt, er schreibt eben, hat wahrscheinlich sonst nichts zu tun. Ne? Also es hat nicht den hohen Rang gehabt, so das in Meuselwitz jedenfalls nicht. Und die Kreise, die es ein bisschen dafür interessiert haben, die haben das wohlwollend anerkannt, aber es spielte nicht diese Rolle.
Man muss ja dazu sagen, er hat zwar ein Band im Westen gehabt, aber er war noch nicht der Schriftsteller von Weltbedeutung, der er jetzt rückblickend geworden ist. Ich will nochmal auf die Hilbig-Gesellschaft zurückkommen, also um die es ja heute auch geht. Es geht nicht nur um Wolfgang Hilbig, klar, die haben beide unmittelbar miteinander zu tun. Es gibt eine Reihe von renommierten Autoren, die zur Hilbig-Gesellschaft gehören und die sich auch aktiv einbringen, wie Wilhelm Bartsch, Dieter Kalker, der wurde schon erwähnt, oder auch Clemens Meyer, den viele kennen, der Journalist Michael Hamedner, die Literaturwissenschaftler Stefan Pabst und Michael Opitz, der 2017 eine eindrucksvolle Hilbig-Biografie vorgelegt hat, die Übersetzerin Roberta Gado und viele andere, die das Werk von ihm nicht nur kennen, sondern sich für die Rezeption seines Werkes intensiv einsetzen. Katrin, was habt ihr in den letzten 10 Jahren, in denen es die Hilbig-Gesellschaft gibt, das ist ja auch ein Jubiläum, auf die Beine gestellt? Was habt ihr bislang erreicht?
Naja, dass die Hilbig-Gesellschaft 73 Mitglieder hat, das ist eigentlich eine große Errungenschaft, weil dadurch eben auch ein großes Netzwerk da ist und Austausch da ist. Denn es sind Leser, es sind Literaturwissenschaftler, es sind Schriftsteller, aber eben wirklich auch sehr verschiedene Berufsgruppen und alle können ihr eigenes einbringen oder wollen das auch einbringen und tauschen sich aus. Man kann jetzt sagen, ja, bis 2020 hatten wir ungefähr 50 Veranstaltungen zu Wolfgang Hilbig im Literaturhaus Leipzig, in Meuselwitz, auch mal in Laufen am Neckar, der Partnerstadt von Meuselwitz. Alleine diese Veranstaltung, weil die Aufmerksamkeit auf Hilbig ziehen, also eine ziemliche Dichte an Veranstaltungen eigentlich, ist was sehr, sehr Wichtiges für uns. Und auch zu sehen, wie die Menschen, die in der Hilbig-Gesellschaft Mitglied sind, sich für die Rezeption einsetzen und wie dann auch wirklich neue Leser dazukommen, neue Mitglieder dazukommen, das ist sehr, sehr schön. Und diese 50 Veranstaltungen, ich habe jetzt mal gezählt, über einen langen Zeitraum, das ist gar nicht so viel pro Jahr und das hatte halt auch immer eine ordentliche Qualität. Und jetzt haben wir aber das internationale Wolfgang Hilbig-Jahr 2021-22, wo nicht ganz 50, aber ungefähr nochmal so viele Veranstaltungen nur in anderthalb Jahren stattfinden werden, eben weil inzwischen dieses Netzwerk so groß ist und überall Menschen für Hilbig was machen wollen.
50 Veranstaltungen, das klingt ja erst mal viel und jetzt nochmal in anderthalb Jahren 50, das ist schon viel auch, was ihr macht. Du erinnerst dich ja bestimmt an diese Veranstaltung. Vielleicht kannst du ja mal so ein paar Themen oder herausragende Veranstaltungen nennen, also was ihr so gemacht habt. Denn ich kann mir lebhaft vorstellen, ich habe ja auch hin und wieder Veranstaltungen erlebt, dass es nicht nur Lesungen aus dem Werk von Wolfgang Hilbig sind, wo einer am Tisch sitzt, sondern ihr habt euch ja also ganz besondere Formate auch ausgedacht und die umgesetzt.
Ja, also ein regelmäßiges Format ist für Wolfgang Hilbig lesen, Punkt, Punkt, Punkt. Es lesen dann immer zwei Schriftstellerkollegen von Hilbig einmal im Jahr, treffen sich zwei Kollegen im Literaturhaus Leipzig auf dem Podium und lesen Texte von Hilbig, aber auch Texte, die sie über ihn geschrieben haben. Hm. Und man merkt dann auch am Gespräch, jeweils mit einem wechselnden Moderator, wie unterschiedlich die Perspektiven auf die Literatur von Hilbig sind, wie unterschiedlich auch die Kollegen und zum Teil Freunde von Hilbig ihn kennengelernt haben. Und es gibt immer wieder Neues zu entdecken, aber es gibt eben auch immer so die Wiedererkennung, dass das Publikum sagt, ja, so habe ich den Hilbig auch kennengelernt. Also das ist eine schöne Mischung. Und da waren Andreas Reimann, Volker Braun zusammen auf dem Podium, Annette Kröschner mit Ingo Schulze, Uwe Kolbe mit André Schinkel oder ja, dieses Jahr wird Dieter Kalker mit Wolfgang Hegewald für Wolfgang Hilbig lesen und über ihn sprechen. Das gibt es schon sehr lange, eigentlich so lange wie die Hilbig-Gesellschaft, deswegen ist mir das auch wichtig, das zu sagen. Ein anderes Format ist der unter dem Reihentitel Weltsprache Poesie, das Werkstattgespräch der Übersetzer und Übersetzerinnen. Das hat gerade gestern im Literaturhaus Leipzig stattgefunden mit der italienischen Übersetzerin von Wolfgang Hilbig, Roberta Gado, der amerikanischen Übersetzerin von Wolfgang Hilbig, Isabel Kohl und Bojana Denic, der serbischen Übersetzerin. Und das ist auch sehr interessant zu verfolgen, wie einzelne Werke in unterschiedliche Sprachen, also die haben ja alle ihre, also bei so einer dichten Sprache muss sich jeder Übersetzer was einfallen lassen und dann hat man als Leser nochmal einen ganz anderen Eindruck von der Sprache und der Sprachqualität, wenn man diesem Gespräch zuhört. Ne? Und dann sind natürlich unsere Veranstaltungen in Meuselwitz sehr wichtig, dass wir in Meuselwitz einen Gedenkstein für Wolfgang Hilbig installiert haben. Also das war, ich glaube, sowohl für Meuselwitzer als auch für uns von der Gesellschaft eine ganz, ganz schöne Veranstaltung, die Einweihung des Gedenksteins in Meuselwitz. Oder auch unsere, ja, ich glaube, ich lasse jetzt mal dabei, weil der Gedenkstein am Ende ist.
Wir kommen ja bestimmt nochmal drauf zurück, also vor allen Dingen auch auf Hebig im internationalen Kontext, auf die Übersetzung. Das finde ich auch ganz spannend, weil man das ja als deutscher Leser gar nicht so vor Augen hat, in welcher anderen Sprachen der übersetzt ist und in welchem Umfang. Was mich wirklich fasziniert hat, und zwar war das ein literarischer Spaziergang. Volker, du hast den gemacht vor einigen Jahren. Das war, glaube ich, nicht zum ersten Mal, als ich dabei war. Ich fand das so großartig, dass ich dich gebeten habe, oder der Thüringer Literaturrat dich gebeten hat, uns eine literarische Exkursion für die Website literaturlandthüringen.de zu schreiben. Und unter diesen 75 Exkursionen, die es da inzwischen gibt, ist das eine meiner liebsten, wenn nicht meine liebste, weil man wirklich mit Hilbig durch Meuselwitz gehen kann und viele Orte, über die er geschrieben hat, ja nochmal nachwandern kann. Wie und wo, das kannst ja am besten du erzählen, lässt sich Hilbig in Meuselwitz entdecken?
Naja, er lässt sich doppelt entdecken eigentlich, kann man sagen. Also zum einen mit seiner Biografie, es gibt Lebenslektionen, die sichtbare Zeichen, also wie sowas wie Gebäude oder Wege, also die sich rein auf die Biografie beziehen, zunächst mal und noch nicht auf die Literatur. Und das andere ist, dass sich Meuselwitz natürlich vehement durch Hilbigs Werk zieht. So, nun kann man da Verbindung herstellen. Also zunächst zur Biografie, zu den Lebensstationen sind einige Gebäude mittlerweile abgerissen worden, wie leider sein Geburtshaus 2005 oder der Betrieb der Maschinenfabrik oder die Lehrwerkstatt, das steht alles nicht mehr. Auch verschiedene Gaststätten gibt es nicht mehr. Aber einiges an Gebäuden und Orten, die zu Hilbig Beziehung hatten, stehen noch. Da ist zum einen die Schule, die er besucht hat bis zur 8. Klasse, die Heimatstraße. Es gibt ja dieses Langgedicht Prosa meiner Heimatstraße und das ist die Rudolf-Breitscheid-Straße, in der er gewohnt hat. Die Turnhalle, man kann das Gelände noch des Hassack-Rüstungsbetriebs nachempfinden, besuchen. Der Bahnhof steht auch noch, zwar als Ruine und nicht funktionierend, aber jedenfalls gibt es das Gebäude noch und so lässt sich einiges finden. Und ein bisschen unterschätzt finde ich immer, dass man die Umgebung von Meuselwitz, weil der Wald und die Felder, also das außerhalb der Bebauung vorzufinden, für Hilbig wichtig war. Also
das findet man ja überall in seinem Werk.
Ja, ne, also der Wald, der eine wichtige Rolle für ihn gespielt hat, dass er den hatte, dass er dorthin abhauen konnte und Strom an das Auholz.
An
also
der Schnauder entlang.
So. Der Schnauder, genau, das Flüsschen hinter der Stadt, die Schnauder. Und das kann man alles natürlich noch erwandern, besuchen und dort
man kann die Literatur mitnehmen und kann wirklich am Ort, wo die alte Abdeckerei war, kann man diese Erzählung lesen, vielleicht nicht zur Gänze, aber ein Stück.
Ja, das könnte man machen. Und das, da wird es ja interessant, weil das so viele Orte sind, die sich im Werk wiederfinden. Also man wiederfindet in Anführungszeichen natürlich. Ne? Also man kann die Stadt M nicht sagen, ja, das ist, aber es ist erstaunlich, wenn man weiß, welche Plätze da als Ideengeber, als Anregungen für Hilbig da waren und man sieht sie so, dann ist das schon verblüffend, wie genau er mitunter beschreibt und sich in der Topografie bedient. Weil du sagst mit der Schnauder, ja, da ist das als zum Beispiel die großartige Erzählung Alte Abdeckerei. Ne? Sie beginnt mit, ich besann mich auf ein Flüsschen hinter der Stadt, an manchen Tagen milchfarbenes Gewässer und so weiter. Das ist der Anfang. Also das Flüsschen hinter der Stadt ist die Schnauder, da kann man auch den Weg verfolgen von Hilbigs Geburtshaus, wie er da losgelaufen ist und am Schnauder, am Bach, am Flussrand Richtung Wintersdorf weiter, findet man da drin. Und es hört dann auch auf, also die alte Abdeckerei, ja ungefähr mit dem Satz hier, es ging an einigen untergegangenen Ruinen vorüber, an Germania 2 vorüber, wo in der Flut die Sternbilder spielen, wo die Minotauren weiden. Also man hat dies vermittelt Germania 2. Es gab wirklich Gruben in Meuselwitz, die hießen Germania, wie andere Ernst- und Schädegrube und dies und jenes, aber es gab Germania. eins, zwei, gerne mal ja drei sogar, als diese Grube, die gab es. Und der Weg von Meuselwitz nach Wintersdorf, den nennen die Einwohner heute noch Germania. So, das, und nun kann man, wenn man das in der Erzählung liest, das Wort Germania 2 als Bild, na, das ist natürlich ein großer Begriff, Germania und mit 2 und was will denn da? Aber es hat es wirklich gegeben und im Werk ist es was anderes, gewinnt in Dimensionen.
Ja, man denkt das, an irgendein Führerhauptquartier oder sowas.
Ja, und das war es eben nicht. Es war eigentlich die Kur, aber das dürfte Helbig gefallen, dass das Germania, es gab über 100 Gruben, die hatte Alten irgendwelche Namen, ja, Entschuldigung. Aber er hat dann gedacht, ja, das passt. Und so, dass der Ort also Kulisse ist und Folie für das, was er natürlich weit hinaus vom Provinziellen verfolgt und beschreibt, besonders im Erzählwerk. Ne? Da bleibt es ja nicht. Er geht ja in die Erdgeschichte eigentlich mit Beginn der also Braunkohleentstehung, Tertiär, was weiß ich, 50 Millionen Jahre. Ne? Und dann gibt es im Gedicht das Meer in Sachsen, da sind es die Urmenschen, die am Ufer stehen und die Faust strecken. Und dann kommt er über die Romantik ins 19. Jahrhundert, ins 20. natürlich schon bis zur Gegenwart. Also er, Meuselwitz ist der Hintergrund, die Folie für ungefähr die Hälfte aller Erzählungen und Romane. Das heißt, es gibt ungefähr 70, habe ich mal durchgezählt, und über 30 kommt der Ort M oder irgendwas drin vor. Das ist das, aber wo, was er daraus macht, das ist erstaunlich und da sind andere neidisch drauf, dass er aus diesem
du hast ja gerade
Stoff
gesagt
so viel gemacht hat, was eben dann wirklich in eine Zeitlosigkeit führt, in eine große, in eine magische Poesie, in ja, vielleicht in das Schöne also der Literatur auch.
Ja, also wir können jetzt eintauchen in eine Diskussion über Weltliteratur, was die ausmacht. Viele der großen, Gabriel Garcia Marquez zum Beispiel, der hat ja über sein Macondo geschrieben, das ist ja auch so eine Art Meuselwitz, aber eben bloß in einem ganz anderen Kontext, ein kleiner Ort. Und Helbig verharrt ja nicht in Meuselwitz, sondern also in manchen Erzählungen vielleicht schon oder in manchem Gedicht, aber er hebt die Stadt zum einen schon über ihren Kontext hinaus und hebt aber auch ab von ihrem Kontext mit dem, was du schon gesagt hast. Also und daraus ist ja dann auch seine literarische Größe erwachsen. Und ja, ja, deswegen gibt es bis heute das Interesse für ihn. Ja, also ich denke, das ist ein entscheidendes Moment in seinem Werk, dass er also in seinem Ort den Ausgangspunkt nimmt, aber dann praktisch den verlässt und weiterdenkt. Und sich nicht unbedingt wegschreibt in Form einer Flucht, aber sich auseinandersetzt mit sich und der Welt im Prinzip. Ne?
Ja.
Es darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass Helbig jetzt nur Meuselwitz zum Ausgangspunkt
genommen hätte.
Weil wir haben ja auch was nicht in Meuselwitz angesiedelt ist, und das Provisorium und die Gedichte, die ja so eigentlich ortlos sind. Also weil Meuselwitz so eine große Rolle spielt, wollte ich das einfach mal sagen. Für jemanden, der Helbig vielleicht jetzt erst noch entdeckt, dass das eben auch vom Geografischen her noch viele andere auch Großstädte und Probleme in der Großstadt und sowas. Also dass da sehr, sehr viel drin ist und viele Orte auch noch.
Nee, gar nicht. Also die Verhältnisse, wie gesagt, also man kann es wiedererkennen, man muss es nicht. Es gibt ja zig Helbig-Leser, die lesen. Die wollen ja nicht eine heimatkundliche Unterrichtung über Ostthüringen haben.
Das kleine nein, darum geht es überhaupt nicht.
Die lesen das wirklich als Literatur. Ne? Und mitunter kann man dann gespannt sein auf so einen kleinen Ort. Wie sieht es da wirklich aus? Was ist da gelaufen? Wie war das? Oder was kann man da noch sehen? Aber man kann es auch alles sein lassen und sagen, das ist Literatur, so ist Literatur. Und wenn, ob der Ort A, B oder M oder Z heißt, ist sehr egal. Ne?
Ja, wenn der Chinese irgendwo oder in Argentinien jemand sitzt und das liest oder in Dänemark, die kennen ja Meuselwitz nicht. Ja.
Aber die können sich in einen kleinen Ort vielleicht reinversetzen. Ja. Also eine meiner Lieblingserzählungen, also eine Erzählung, die mich sehr beeindruckt hat, ist der Durst. Und das spielt in einem Lokal, in einer Kneipe. Und es geht um den Gestank, der von der Abdeckerei über die Stadt herzieht oder in die Stadt hineinzieht und wie man sich drinnen verbarrikadiert. Also das ist ja ein fantastischer Text, der realistisch grundiert ist. Und der könnte überall auf der Welt spielen.
Ja, das beim Nachdenken darüber fällt mir auch immer wieder mal Ingo Schulzes Satz ein. Der hat, glaube ich, zu Hilbigs Werk geschrieben. In etwa so, dass also Texte Bedeutsamkeit für andere erlangen, wenn man durch das Nadelöhr des autobiografischen Materials ins Offene findet.
Ja, ne? Das ist gut gesagt.
Und das ist es eigentlich. Und das tut er, das hat er gekonnt, der Hilbig. Ne?
Ja. Und das macht sein Werk auch zeitlos. Also auch wenn diese Braunkohlenindustrie historisch relativ genau zu umreißen ist, behält das trotzdem seine Aktualität.
Ja.
Du hast den Gedenkstein schon erwähnt, Katrin, den ihr 2019 zum 12. Todestag am 2. Juni enthüllt habt. Es gab davor Gespräche, es hat eine Weile gedauert, bis das auf den Weg kam. Wie haben denn die Meuselwitzer darauf reagiert? Also nicht unbedingt zu diesem Festakt, zu der Veranstaltung. Habt ihr da mal Reaktionen bekommen im Nachgang? Hat das Bild und den Blick auf Hilbig in Meuselwitz verändert?
Also ich möchte nichts Falsches sagen, weil ich habe ja nur mit wenigen Meuselwitzern Kontakt, familiär. Aber eigentlich müsste man den ganzen Weg, den es gebraucht hat, bis der Gedenkstein dort stand, nehmen und angucken. Also auch die Tatsache, dass eben das Geburtshaus von Wolfgang Hilbig abgerissen wurde. Die Tatsache, dass es lange gedauert hat, bis das möglich gewesen ist mit diesem Gedenkstein. Und genau solche Momente, dass dann eben die Stadt sagt, okay, wir kooperieren mit euch, wir arbeiten mit euch zusammen, dass es den Gedenkstein gibt. Also man merkt schon, dass einfach die Menschen in Meuselwitz so nach und nach ein anderes Bild von Wolfgang Hilbig haben. Also wenn ich mit einzelnen Menschen spreche, äußern die sich zum Teil neugieriger und anerkennender als noch vor 10 Jahren. Aber das sind eben nur Momentaufnahmen. Ich könnte jetzt nicht für ganz Meuselwitz sprechen, aber ich finde schon, dass sich die Stimmung in der Stadt etwas verändert hat. Weil man sich dessen bewusst ist, dass ein großer Autor, der in die Weltliteratur eingegangen ist, hier aus Meuselwitz kommt und auch die Stadt in die Weltliteratur gehoben hat.
Also wir wollen ja hier auch gar nicht den falschen Eindruck erwecken, dass es die Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft nur zu diesem Zweck gibt, um die Meuselwitzer irgendwie an Hilbigs Werk heranzuführen. Das ist ja überhaupt nicht geplant. Meuselwitz ist nur ein spannender Ort, weil eben Hilbig auch viel über ihn geschrieben hat. Also das ist vielleicht die Verbindung, warum wir über Meuselwitz auch sprechen. Wir haben über die Übersetzung schon gesprochen. Also könnt ihr sagen, in wie viele Sprachen Hilbigs Werk übersetzt wurde und was vielleicht so übersetzt wurde? Also ich weiß vom Italienischen und du hast das Serbische.
Serbische habe ich genannt, weil die serbische Übersetzerin Bojana Denic, sie hat gestern gerade bei einer Veranstaltung mitgewirkt hat. In Serbische übersetzt ist das Buch Der Schlaf der Gerechten, ein Erzählband. Aber also es sind beide große Romane oder zwei große Romane. Hilbig hat ja 3 große Romane geschrieben. Also das Provisorium und ich in 8 bis 10 Sprachen übersetzt und dann wichtige Novellen. Also ich ins Niederländische, ins Französische, Südkoreanisch, Dänisch, Japanisch, Argentinisches, Spanisch, Serbisch, Slowenisch, alles was so sich eben auch, das ist ja ein Roman über die Staatssicherheit, über Bespitzelung, über den Ostblock und da ist das natürlich auch in Russland oder Serbien interessant. Gleichzeitig wollen natürlich auch die Japaner wissen, ja, wie war das denn so? Und das Provisorium ist ins Mazedonische, ins Russische, ins Chinesische, das gibt es auch in Blindenschrift, also ja, und die großen Novellen, kann man sagen Novellen, die Weiber, die Arbeit an den Öfen, die Kunde von den Bäumen, alte Abdeckerei, auch in sehr viele Sprachen übersetzt. Ja, die Weiber ins Französische. Ja, also ich glaube, wir haben einen Eindruck von den Sprachen bekommen. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass eigentlich jedes Jahr eine Übersetzung dazukommt. Es ist Andrei Anastasescu aus Rumänien, arbeitet auch gerade an Ich. Und es gibt sehr, sehr viele Übersetzer, die von sich aus, das wurde gestern Abend festgestellt bei allen Übersetzerinnen, von sich aus Hilbisch übersetzen und sagen, ich muss das übersetzen, ich finde das so wunderbar und interessant, und die suchen sich dann einen Verlag. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Autoren ist, aber viele Übersetzer empfinden das als Herausforderung und gehen dann einfach und versuchen, das unterzubringen. So war das auch mit Isabel Kohl, der amerikanischen Übersetzerin. Und sie ist nämlich, kann man sagen, die Hilbisch-Übersetzerin. Sie hat bisher 6 Erzählwerke ins Amerikanische übertragen und hat wirklich dafür gesorgt, dass Wolfgang Hilbisch bei amerikanischen Lesern bekannt und man kann auch sagen beliebt ist, ja.
Mit Isabel Kohl haben wir ja mal eine Veranstaltung gemeinsam gemacht in Weimar. Macht ihr denn hin und wieder auch Veranstaltungen, die zweisprachig sind mit Übersetzern?
Nicht zweisprachig, aber wenn wir das Werkstattgespräch der Übersetzer machen, dann wird natürlich mal eine Stelle aus diesem Buch dann wirklich in jeder Sprache gelesen.
Ich dachte jetzt auch an andere Länder, aber...
Ja, doch. Also nicht zweisprachig in dem Sinne, sondern wenn es eine Veranstaltung in Krakau geben wird, im internationalen Wolfgang Hilbisch-Jahr, dann ist das auf Polnisch. Oder wenn in den USA, dann an den Goethe-Instituten, nächstes Jahr ist das geplant, Isabel Kohl mit ihrer Übersetzung des Provisoriums und auch Hintergründen dann auftritt, dann ist das Deutsch, weil es Goethe-Institut ist, und trotzdem wird natürlich auch die englische Sprache da eine Rolle spielen.
Na klar. Ja.
Mhm. Und das war auch interessant, also sie sagt immer wieder, dass sie lange nach einem Verlag gesucht hat für ihre erste Übersetzung Ich, und dass es dann geklappt hat, weil da gerade die Snowden-Affäre war und diese ganze Agenten- und Bespitzelungssachen plötzlich im öffentlichen Bewusstsein waren, und seit dem Moment, wo in den USA Ich, ja, seitdem ist das, geht es immer weiter.
Da hat es so einen, hat es eines äußeren Einflusses, Ereignisses gemacht wahrscheinlich.
Ja. Ja, und das hat ja dann auch gezeigt, dass es eben nicht nur
ja, ist es.
Irgendwas Abgelegtes, Historisches ist, sondern...
Ja. Dass das bis heute von Interesse ist,
ja,
na klar.
Ja.
Vielleicht könnt ihr noch mal kurz zum Hilbisch-Jahr sagen, was ihr so grob geplant habt. Also ihr müsst ja nicht alle Veranstaltungen nennen. Es geht ja jetzt über 1,5 Jahre. Bis zum 80. Geburtstag ist es nicht mehr lang hin, am 31. August. Mhm. Es wird vermutlich viel in Leipzig geben.
Ja, Leipzig ist schon so ein bisschen das Herzstück des Wolfgang Hilbisch-Jahres 2021-22. Und wir werden dann direkt am Geburtstag, am 31.8., einen Tag für Wolfgang Hilbisch im Literaturhaus haben. Das ist wie so eine Art Geburtstagsfeier und lockeres Kolloquium gedacht, wo viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller und Literaturkritiker, Publizisten eingeladen sind und aber auf vielfältige Weise Wolfgang Hilbisch würdigen werden. Also ein paar Reden, ein Podiumsgespräch, also sehr vielfältig, auch mit einem kleinen Buffet und einer Pause, wo man sich dann einfach auch so miteinander über Hilbisch unterhalten kann. Außerdem wird es an diesem 31.8. im Literaturhaus auch Bilder von Johannes Heisig geben, der zum Roman Ich und früher schon mal zu dem Buch Leipzig-Plagwitz Zeichnungen angefertigt hat. Mischtechniken auf Papier, jetzt zu Ich. Und die werden dann im Literaturhaus ausgestellt. Wir haben auch mit Johannes Heisig ein Video gedreht, wo man quasi auch im Internet einfach mal sich die Bilder angucken kann und zuhören kann, was Johannes Heisig inspiriert bei Hilbisch, wie er dazu gekommen ist. Ja, die Geburtstagsfeier am 31.8. ist sehr, sehr wichtig zu nennen. Und dann wird am 17. Juli der Werkeband 7, der ganz lange erwartet wurde, der Abschluss der Werkausgabe, in der Buchhandlung Rotor Books in Leipzig vorgestellt, hat Buchpremiere mit dem Mitherausgeber Jürgen Hosemann und Volker Harnisch, der den Band zusammengestellt hat, und Wilhelm Bartsch, der ein großes Nachwort beigegeben hat, und Corinna Harfruch, die Texte lesen wird. Das sind jetzt zwei Veranstaltungen in Leipzig. Es gibt noch mehr in Leipzig und es wird auch in Berlin, in Annaberg-Buchholz, in Meuselwitz und im Harz auch noch. Also an vielen verschiedenen Orten Hilbisch Veranstaltungen geben. Auch Veranstaltungen, wo junge Autoren, ich nenne jetzt Alexandru Buluc, was Petersilie von der Seele weiß, ihr Buch vorstellen. Und in dieser Reihe sind junge Nachwuchsautoren, die in gewisser Weise von Hilbisch inspiriert sind, natürlich auch ihre eigene Stimme entwickeln, wo dann im Gespräch einfach mal gefragt werden kann, ja, wie ist denn so der Einfluss, der sich so durch die Literatur zieht? Hm. Also solche ganz verschiedene Formate, verschiedene Städte. Im Moment haben wir auf unserer Jubiläumswebseite zum internationalen Wolfgang Hilbisch-Jahr 24 Veranstaltungen, aber das wird sich erweitern. Das literarische Kolloquium wird im Oktober eine Veranstaltung zu Hilbisch machen und beteiligt sich auch. Also es sind wirklich viele, viele Partner. Und anderthalb Jahre sind es deshalb, weil einiges einfach pandemiebedingt aufs nächste Jahr verschoben werden musste.
Also auf dieses Jahr, ja.
Nee, aufs nächste Jahr.
Ach, aufs nächste Jahr.
Also 21 ist das Jubiläumsjahr.
Ach, deswegen geht das 2021, 22.
Ja, und die Lesereise von Isabel Kohl durch die Goethe-Institute in den USA, das war unter Pandemiebedingungen nicht möglich zu organisieren. Auch die Wolfgang-Hilbisch-Tagung in Turin wurde aufs Jahr 2022 verschoben. Und wir warten jetzt gespannt, ob das die Sorbonne, Heinrich-Heine-Haus, noch dieses Jahr die Hilbisch-Veranstaltung macht oder vielleicht doch mitgeht und das auch aufs nächste Jahr verschiebt. Wir haben einfach, um die internationalen Sachen abzusichern, das ein bisschen weiter rausgezogen, damit das auch noch stattfinden kann.
Du hast das Stichwort nochmal gegeben zur Werkausgabe. Volker, du hast einen maßgeblichen Anteil, also am siebten Band der Werkausgabe. Das sind Essays, ja. Reden und Interviews.
Ja,
hast du daran gearbeitet?
Seit 2016, also intervallmäßig. Ne? Ich habe die Stunden besser mal nicht ermittelt, weil man das ja dann ins Verhältnis zum Honorar setzen muss. Das geht nicht so aus. Aber es ist eine Zusammensucharbeit gewesen. Also der Band erscheint ja am 30.06., also wird gerade erschienen sein. Es gibt 24 essayistische Texte, 12 Reden und 36 Interviews. Eins auch übrigens mit der Thüringer Allgemeinen Zeitung von 2002, als er einen Büchnerpreis gekriegt hat. Und überhaupt Thüringen, da wir ja vom Thüringer Literaturhaus und so weiter, also das schien, man sieht es im Werk und auch in Interviewäußerungen, also Thüringen als Begriff Meuselwitz in Thüringen ist ihm, je älter er wurde, der Hilbisch, ist ihm wichtiger geworden. Ne? Also weil er lief ja immer unter Meuselwitz, Sachsen und Dreck und Braunkohle und ja, diese Verwechslung, weil Leipzig ja die Bezirkshauptstadt war, hat er gesagt, Meuselwitz ist also Sachsen. Nee, ist es nicht. Also er hat dann die Interviewer direkt mal unterbrochen, wenn die anfingen, sie sind in Meuselwitz, Sachsen geboren, 1941. Thüringen, das ist Thüringen, das ist eigentlich immer schon Thüringen gewesen. Und man hört auch ein bisschen Stolz raus, also Thüringen, ja. Und auch in den essayistischen Texten gibt es zwei Aufsätze, die direkt über Meuselwitz sind. Eins heißt Die farbigen Gräber, das Meuselwitzer Revier, es ist schon mal abgedruckt in dem Band Deutsche Landschaften. Und das andere heißt Das Loch, und da kommt auch viel über Meuselwitz drin vor, auch schon mal veröffentlicht in dem Band über Heimat. Also man kann... Ja, und der Band insgesamt bringt das viel zusammen. Also auch Texte aus dem Nachlass, die noch gar nicht gedruckt wurden und andere verstreut erschienene Texte.
Ist der jetzt eigentlich vollständig erschlossen, der Nachlass, oder gibt es dann immer noch Texte, die unveröffentlicht sind?
Es gibt unveröffentlichte Texte, wobei die Meinung des Verlags und ja nicht unbegründet so ist zu sagen, also was an Manuskript nur da ist, handschriftlich, das hat Hilbisch auch nicht veröffentlichen wollen. Das sollte man jetzt nicht bis zum letzten Notizzettel rausbringen.
Nee, das muss nicht sein.
Klar. So, also es sollte mindestens, das war auch Maßgabe für den Band jetzt mit den Essays und so, es sollte mindestens ein Schreibmaschinenmanuskript geben, das war ein gewisses Zeichen des Abschlusses für Hilbig, dass ich gesagt hat, der Text ungefähr fertig und unterzeichnet dann mit Hilbig unter Jahreszahlen und so. Und da ist nicht mehr sehr viel da, was jetzt, was diese Kriterien erfüllt. Also manuskriptmäßig schon, aber Hilbig war in gründlicher Arbeit und hat von Gedichten und auch von Prosafassungen zig Arbeitsfassungen hergestellt. Und erst wenn es wirklich so weit war, ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen. Ne? Und wenn er das gewollt hätte mit den anderen Sachen, dann wäre es vielleicht erschienen. Es gibt ein paar Auftragstexte, gerade so im essayistischen Bereich, auch Nachworte und so. Das hat er gemacht, aber ja, der Nachlass ist, sag mal, weitgehend ediert jetzt mittlerweile.
Ne? Es ist ja auch eine Frage der intellektuellen Redlichkeit, dass man jetzt nicht diese Erst- und Zweit- und Drittfassung, wenn es da eine 16. endgültige gibt, noch mit veröffentlicht. Das gehört sich nicht. Was anders wäre es, wenn sich jetzt ein Literaturwissenschaftler ins Archiv setzt und über ein Gedicht vielleicht schreibt und dann über die Genesis Werkes was herausfinden will und so, dann kann er sich damit auseinandersetzen. Das ist eine andere Geschichte. Ich glaube auch, dass man das nicht machen sollte, dass man jeden Zettel, den ein Autor geschrieben hat, unbedingt ans Licht der Öffentlichkeit zerren muss. Ja.
Nee, der S. Fischer Verlag betrachtet diese Ausgabe als Werkausgabe, als Leseausgabe. Und alles andere wäre eine historisch-kritische. Und wer macht das heutzutage noch? Wird es die je geben? Ich glaube es eher nicht. Ne? Also,
nee, und mir gefällt die sehr gut. Man kann das sehr gut lesen. Und man kann natürlich auch antiquarisch oder auch noch neu viele Bücher von ihm oder die meisten einzeln noch kaufen, wenn man jetzt nicht unbedingt so einen dicken Band mitnehmen will. Ja, zum Beispiel, wenn man mal auf Spurensuche geht in Meuselwitz und anderswo. Mhm. Wir sind ja im Grunde jetzt schon am Ende der Sendung. Vielleicht könnt ihr noch eine Empfehlung geben an unsere Hörerinnen und Hörer, was sich lohnt, unbedingt von Hilbig zu lesen, denn wenn man sagt alles, dann wird es schwierig für manchen. Eine Auswahl, eine Empfehlung ist da vielleicht ganz hilfreich.
Ja, aber auch, weil du sagst, zum Hören, also ja, im Internet ist natürlich auch einiges nachzuhören, wenn man, ich weiß nicht, wie weit diese Quellen bekannt sind. Es gibt zum Beispiel die Seiten von Planet Lyrik, die Egmont Hesse gegründet hat und bearbeitet, da gibt es schöne Lyrik-Beiträge von Hilbig oder auch Aufsätze über ihn, von ihm, also die Seiten Planet Lyrik und die Lyrikline, dort sind Gedichte nachzuhören, bestimmt mehr als 10.
Wir haben aber auch eine schöne Zusammenstellung
habe ich dir überlassen. Bei Dichterlesen.net gibt es Literaturveranstaltungen, literarische Kolloquium in Berlin, also einiges an Tondokumenten im Internet, wenn man ein bisschen da mal bloß reinhören müssen.
Das findet man ja ganz leicht.
Das findet man. Und alle Bücher gibt es ja auch als E-Books und als vom Fischer Verlag und als Empfehlung, oder würde ich jetzt mal dran denken. Also wenn jemand Lyrik-Fan ist, dann gibt es eigentlich 3 Original-Lyrik-Bände von Hilbig, die antiquarisch zu bekommen sind oder eben eine Taschenbuchausgabe, das ist nicht so viel. Und die Werke, Band 1 mit Gedichten, ist eigentlich die umfängliche Sammlung für wirklich mit Gedichten. Das würde sich lohnen, kostet, glaube ich, 23 Euro. Und ansonsten gibt es einzelne längere Erzählungen. Die Romane natürlich in Taschenbuchausgaben bekommt man auch unter 10 Euro mitunter. Also Schlaf der Gerechten kostet 8,90 Euro. Das sind die letzten Erzählungen von 2003. Das sind 40er, 50er, 60er Jahren, Hilbig, kleine Sachen. Die Romane Provisorium gibt es auch als Taschenbuch, 15 Euro. Das vielleicht als Einstieg für jemand, der sich mit Gedichten schwer tut, aber ein bisschen was über die Zeit lesen will. Ein Schriftsteller 80er Jahre, geht nach dem Westen und Maueröffnung und so weiter. Der könnte das Provisorium gut und gerne lesen. Das ist, glaube ich, das autobiografischste und am einfachsten zu lesende längere Erzählwerk Hilbigs als Roman, gibt ja diese 3 Romane, aber da kann man biografisch einsteigen. Es ist weniger poetisch dicht, weniger als eine Übertragung oder auch ich, da wird es schon ein bisschen kompliziert. Ne? Und wiederum Erzählungen gibt es noch, eine kleine Taschenbuchausgabe, die heißt direkt Erzählung für 12 Euro und sowas. Und
also ja, das sollte einer meiner Lieblingstexte ist Die Arbeit an den Öfen. Also das kann man auf jeden Fall auch empfehlen. Oder Die Kunde von den Bäumen, du hast es vorhin schon genannt.
Na, also ich würde das Buch Der Schlaf der Gerechten empfehlen, weil ich finde, dass das so eine, also das ist ein Erzählband. Ich finde, das ist eine richtig, da ist richtig irgendwie so die Quintessenz vieler, also es ist ja ein Spätwerk, 2003 erschienen, und schöne einzelne Erzählungen, in die man so reingehen kann, und irgendwie hat das die Quintessenz alles vorher, also für mich alles vorher veröffentlicht haben. Also das ist irgendwie so ein, finde ich, so ein Höhepunkt des Schaffens von Wolfgang Hilbig und sehr, sehr schön zu lesen. Also nicht so, ja, wenn man jetzt sagt, was ist denn jetzt einfacher, was ist weniger einfach. Also manche Romane sind ja doch schwerer zu lesen. Er hat gesagt, Provisorium ist einfacher, und die Schlaf der Gerechten sind einfach sehr, sehr, sehr schöne Erzählungen. Und von den drei Gedichtbänden, das ist auch das Spätwerk, Bilder vom Erzählen. Also ich jetzt als Hilbig-Fan kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Gedichte, Bilder vom Erzählen, nicht lieben kann. Wenn man die liest, dann, ja, das würde ich empfehlen.
Na, da haben wir doch eine schöne Schlussrunde und entlassen sozusagen unsere Hörer mit den Empfehlungen in die Nacht. Und ich danke euch fürs Kommen.
Ja, gern. Bitte.
Ja, und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Tschüss. Dankeschön. Bis.